Er hat dem Heimleiter eine Woche vorher ein SMS geschrieben über WhatsApp, wo er drin gefragt hat, darf ich den Elias abstechen?
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Mord unter Jugendlichen, die in einem Heim untergebracht sind. Einem Jugendheim, das keine Bewilligung hat. Er sagte dem Heimleiter, dass er Elias abstechen will. Das ist der Titel von dem Fall, Andrea Häfeli, ein Mord, wo Fragen nach sich zieht. Heute haben wir für einmal einen weiteren Gast, nämlich den Vater vom Opfer von dem Mord. Herr Meierhofer, Sie heissen im richtigen Leben nicht so und trotzdem nennen wir Sie da Herr Meierhofer. Bei Ihnen möchte ich anfangen. Ihr Sohn ist das Opfer, das ist der Elias. Erzählen Sie mal von Ihrem Sohn.
Ja, er ist unser Sohn und ja, wir sind unendlich traurig. Mhm. Ist er nicht mehr da, es fällt mir auch nicht ganz einfach, da jetzt zu reden. Wir vermissen ihn enorm. Er ist uns sehr nahe gestanden. Er war ein charmanter, herzlicher Mensch gewesen. Auch in schwierigen Phasen hat er die Seite immer auch gehabt. Und so eine schwierige Phase hat er nach dem Lockdown gehabt. Er ist, ja, hat sich in sein Zimmer zurückgezogen und wir haben es nicht mehr geschafft, ihn zu motivieren, zu arbeiten regelmässig und irgendeine Lehre zu suchen. Und, aber wir haben auch gewusst, er hat die Fähigkeit, sich auch zu verändern und Verantwortung wieder zu übernehmen. Und das hat er auch gemacht. Mhm. Ja, also im 18. Geburtstag hat er mir gesagt, jetzt bin ich 18, jetzt muss etwas gehen. Und es ist etwas gegangen. Er hat sich aufgerafft, ist dort gearbeitet. Und am Wochenende ist er einmal heimgekommen. Wir haben sehr schöne Wochenende mit ihm verlebt.
Und wieso ist er jetzt ins Heim gekommen, das Arrivo Bene, wo da irgendwie auch eine zentrale Rolle spielt in der ganzen Geschichte? Wieso ist er dort untergebracht gewesen?
Ja, wo wir gemerkt haben, wir schaffen es nicht mehr, ihn zu motivieren, haben wir uns Hilfe geholt bei Kesp. Und Kesp hat dann ein Timeout empfohlen und das haben wir auch unterstützt. Und Kesp hat den Platz gesucht. Und ja, unser Sohn hat dort ja wieder angefangen zu arbeiten. Ja, für ihn ist so ein Timeout-Platz eben gut gewesen.
Andrea Häfeli, hast du noch Ergänzungen zu dem Heim, das Arrivo Bene, was ist das?
Ja, das ist eigentlich ein grosser Bauernhof in Baselbiet, sogenannte Wolfloch in Holtingen. Der Bauer und seine Familie haben schon länger, also seit vielen Jahren, Pfleckkinder aufgenommen und auch zum Teil schwierigere Jugendliche. Also Jugendliche in schwierigen Situationen, muss man fairerweise ja sagen. Und das heisst eben Arrivo Bene, gleich wie der Verein, der Sitz im Kanton Aargau hat. Das ist noch wichtig für den späteren Verlauf. Und der Verein hat quasi, man könnte fast sagen, die Vermarktung gemacht von dem Platz, also vom Bauernhof für Timeouts und Unterbringung und so. Und muss also sagen, das Wolfloch hat wirklich auch Jugendliche aufgenommen, die schon an vielen anderen Orten rausgefallen sind, weil sie nicht mehr tragbar gewesen sind. Also hat wirklich sich auf schwere Fälle kapriziert. Unter anderem.
Also Kesp hat Ihnen das Heim empfohlen, Herr Meierhofer?
Ja, genau.
Und jetzt kommen wir zu dem fatalen Tag selber. Was ist denn dort passiert, Andrea?
Es war Usus, dass der Bauer mit seinen Schützlingen jeden Freitag geposten ist, wo die haben können für sich ein bisschen Sachen kaufen. Er ist mitgegangen mit einem Betreuer, auch an diesem Freitag. Und sie sind auf Böckten in Lidl einmal. Und er hat kontrolliert, dass sie Alkohol kaufen oder dass sie nur Zeug posten, die sie dürfen haben. Und an dem Tag, man muss sagen, der Elias und der Marco, der Täter, haben sich dort gut mögen, aber immer wieder einen Streit gehabt. Es ist so eine kleine, ja, Hassliebe ist völlig übertriebener Ausdruck, aber sie haben immer wieder, wie gesagt, Streit gehabt und dann manchmal ist es wieder gut gewesen und so. Und an dem Tag haben sie wieder ein bisschen Krach gehabt und haben wieder rumgemotzt gegenseitig und irgendwann hat Marco den Laden verlassen und ist raus und Elias und der Heimleiter haben dann die Sachen von Marco Zelt eingepackt, sind raus. Und Elias hat dann draussen gewartet, bis alle fertig sind, und hat ein Gipfeli gegessen. In der Zwischenzeit ist der Marco wieder rein, hat sich so eine Packung Süßigkeiten geschnappt und ein Küchenmesserset. Das hat er dann auf der Kasse auf dem Laufband unter den Süßigkeiten versteckt. Und der Bauer, also der Heimleiter, der hat müssen aufpassen, hat irgendwie zwar gesehen, dass da noch ein Päckchen ist, aber er hätte gemeint, wird er später dann der Polizei aussagen, es handelt sich um so kleine Kopfhörer. Und weil der Marco ja eh schon hässig war, hat er nicht noch mehr stressen wegen dem. Also hat quasi Konfrontation geschücht. In der Zwischenzeit hat der Marco die beiden Päckchen zu Handen genommen, hat das grösste Küchenmesser ausgepackt, ist auf den Elias zugerannt und hat zugestochen. Und der Elias ist noch vor Ort gestorben. Bis dann ist das, was passiert ist. Dann ist die Polizei gekommen, man hat ihn verhaftet und so weiter.
Das ist heftig, was da gegangen ist. Was weiss man jetzt eigentlich über den Täter? Im Artikel heisst er Marco Belliani. Was weiss man über ihn?
Er stammt aus einem wirklich sehr zerrütteten Elternhaus. Er hat eine schwierige Jugend und Kindheit gehabt, was nicht Entschuldigung ist, aber sicherlich eine Erklärung auch. Er ist dann am Schluss auch in der Basler Universitären Psychiatrischen Klinik gewesen, in der UPK. Und dort sind sie nicht so recht Schlag mit ihm. Und man hat ihn dann quasi rauskomplimentiert. Das steht also auch in den Akten, es täge beiden Seiten nicht gut, wenn er noch länger dort ist. Was ein bisschen speziell ist für eine Psychiatrie, finde ich persönlich. Und weil man nicht gewusst hat, wo man sonst hin tun soll, hat man ihn zur Sicherheitshaft ins Regionalgefängnis Thun verbracht. Mhm. Das ist ein Erwachsenengefängnis. Dann ist er dort ein paar Monate, glaube ich, gewesen. Und das alles hat der Bauer gewusst, also der Heimleiter. Er hat auch gewusst, dass der Marco, dass von ihm eine hohe potenzielle Fremdgefährdung ausgeht, dass er Verletzungs- und Tötungsfantasien hat, insbesondere mit Stichwaffen. Das hat also unser Heimleiter alles gewusst.
Mhm. Das ist auch eine rechte Odyssee, die der Marco gemacht hat durch verschiedene Institutionen. Und am Schluss ist er eben an dem Ort, in dem Arrivo Bene gelandet. Jetzt ein Jugendlicher verliert sein Leben, man weiss, wer der Täter ist. Jetzt der Marco kommt vor Gericht. Zu was wird er dann verurteilt?
Zu was kann man nicht sagen. Aber laut Urteilsbegründung ist er wegen Mordes verurteilt. Mhm. Mildernde Umstände hat die Richterin nicht gelten lassen, obwohl es ein psychiatrisches Gutachten gibt, dass er so eine gewisse, also eine schlechte Steuerungsfähigkeit hat. Aber sie hat befunden, kein Streit rechtfertigt eine solche Tat. Es sei, ich zitiere, absolut unverhältnismäßig und ohne Rechtfertigungsgrund. Mhm. Und die Tat ist ja nicht im Affekt geschehen. Also es ist Absicht gewesen. Er ist Messer besorgt und hat bewusst das gemacht.
Mhm. Und man weiss nicht, was das Strafmaß ist, weil?
Weil es nach Jugendstrafrecht geht, oder, Katrin?
Katrin Reichmuth vom Juristischen Beratungsdienst, vom Beobachter, ist auch da mit uns am Tisch. Ja eben, wieso weiss man denn das nicht? Wird das nicht verkündet in dem Fall?
Man muss wirklich dort mal eine Unterscheidung machen zwischen Erwachsenenstrafrecht und Jugendstrafrecht. Und ich fange zuerst mal beim Erwachsenenstrafrecht anfangen, weil das ist einfach auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mehr bekannt. Man kommt mehr in Berührung, weil man hört auch in der Öffentlichkeit davon. Im Erwachsenenstrafrecht geht es um Vergeltung. Der Täter macht eine Tat und er bekommt eine entsprechende Strafe dafür. Es ist abschreckend für uns, die das hören, und man möchte, dass natürlich die Leute wissen, wenn ich eine Tat begehe, dann bekomme ich eine entsprechende Strafe. Beim Jugendstrafrecht ist es so, dass man sagt, ja, man hat den Schutz und die Erziehung des Jugendlichen im Vordergrund. Man will, das Ziel dieser Strafentaten ist, dass man verhindert, dass die Jugendlichen wieder das machen. Mhm. Sie sind jünger, man könnte sie theoretisch nur mit Massnahmen erziehen, dass sie das ganz bestimmt nicht mehr machen. Und das ist wie das Grundprinzip im Jugendstrafrecht. Und dann ist die Strafe in dem Sinne nicht im Vordergrund, sondern die Massnahmen, die man eben kann, therapeutische Massnahmen, erzieherische Massnahmen, die man kann ergreifen kann. Mhm. Und in dem Fall ist der Marco noch nicht 18 gewesen. Er ist zwar kurz vor 18 gewesen, aber im Gesetz steht ganz klar, man muss beim Zeitpunkt der Tat noch nicht 18 gewesen sein. Und wenn man 18 gewesen ist an dem Tag, dann gilt das Erwachsenenstrafrecht. Mhm. Und das ist ganz ein klarer Schnitt. Mhm. Und dort hält man sich dran. Und ja, jetzt zu der Frage zurück, wieso ist die Strafe nicht bekannt? Wieso weiss man nicht, wie lange muss jetzt der Marco ins Gefängnis oder was passiert jetzt mit dem Marco? Vielleicht zum anderen Jugendlichen abschrecken. Das hat ganz klar den Grund, dass man sagt, man will auch den Jugendlichen schützen in seiner Persönlichkeit, in seinem Heranwachsen, dass wenn er erwachsen wird, dass das nicht immer in seinem Rucksäckchen getragen wird. Und die Strafe, das ist ein Teil, und eben die Massnahmen, die Schutzmassnahmen, das ist der grössere Teil eigentlich von der Strafe. Und dort geht es um persönliche Umstände. Was braucht der Täter, damit er das nicht mehr macht? Mhm. Und das ist sehr persönlich. Dort geht es um die persönlichen Umstände. Eben auch, wie ist er aufgewachsen? Was hat er für Verhältnisse gehabt? Und das ist sehr privat und das will man schützen mit dem. Und darum sagt man nicht, was es für eine Strafe gegeben hat, weil das sehr einen Zusammenhang hat mit seiner Persönlichkeit. Hm. Genau. Und darum weiss auch das Opfer, also, oder die Angehörigen vom Opfer nicht ganz genau, was passiert ist. Man weiss, er ist verurteilt worden. Man bekommt den Sachverhalt mit über. Aber man weiss jetzt nicht genau, was er für eine Strafe hat.
Er ist noch nicht ganz 18 gewesen. Wenn jetzt im Konjunktiv das Erwachsenenstrafrecht angewendet wurde, wer wie hätte dann jemand so eine Strafe ausgegeben?
Andrea hat vorher gesagt, es ist um Mord gegangen. Ja. Das ist ein
qualifizierter Mord.
Ein qualifizierter Mord sogar. Das ist, ein Mord ist sowieso schon Qualifizierung von Tötung, weil es sehr skrupellos ist, eben mit einem Messer. Das ist ganz klar skrupellos. Und nicht mal aus dem Affekt raus. Also das würde ganz klar mindestens 10 Jahre Freiheitsstrafe geben. Und im Gesetz steht sogar lebenslängliche Freiheitsstrafe.
Kommen wir zum Fall zurück, weil jetzt wird es dann eben ziemlich interessant, was hinterher noch passiert. Da wird ja einiges aufgerollt in so einem Moment, wenn man untersucht, was genau da passiert ist. Der Artikel ist erschienen im Heft unter dem Titel «Ein angekündigter Mord», etwa ungefähr, ich paraphrasiere es. Wieso mit Ankündigung?
Also einerseits hat man gewusst, dass von Marco potenziell hohe Fremdgefährdung ausgeht. Das haben alle gewusst, die damit zu tun hatten. Er hat aber da zusätzlich dem Heimleiter eine Woche vorher ein SMS geschrieben über WhatsApp, wo er drin gefragt hat, darf ich den Elias abstechen? Das Problem ist ein bisschen, dass das nicht ernst genommen worden ist, trotz allen Vorzeichen.
Mhm. Ja, das ist ja so deutlich genug. Ist denn der Marco auch schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen?
Ja, es hat tatsächlich gegen ihn im Kanton Bern ein Strafverfahren gegeben. Das ist zu dem Zeitpunkt noch gelaufen. Und darum ist es auch die Berner Jugendanwaltschaft gewesen, die ein Plätzchen für ihn gesucht hat, als Anschlusslösung nach dem Aufenthalt einer Sicherheitshaft im Regionalgefängnis Thun.
Mhm. Nach allem, was du erzählt hast, hat man eigentlich das Gefühl, das ist eine Zeitbombe, die da tickt hat.
Ja, also ich bin jetzt nicht Psychiaterin, aber es tönt ein bisschen so, ja.
Aber jetzt gehen es noch weitere Fragen und die beziehen sich auf das Heim, auf Arrivo Bene.
Ja, also bei dem Heim hat es schon lange Unstimmigkeiten gegeben. Es war unter spezieller Beaufsicherung von der kantonalen Behörde. Und kurz vor den Marco aufgenommen haben sie tatsächlich die Kleinheimbewilligung verloren. Kleinheimbewilligung braucht es, wenn ich mehr als 3 Pflegekinder habe, also im Kanton Basel-Land zumindest. Ich weiss nicht, wie es in anderen Kantonen ist. Und er hat mehr gehabt und hat die aber auch behalten. Obwohl er Bewilligung nicht gehabt hat. Er hat dann, wie gesagt, auch den Marco aufgenommen, der Präsident vom Verein. Arrivo Bene hat an dieser Sitzung, wo es darum gegangen ist, nehmen wir den Marco auf, ist das ein guter Platz für ihn oder so. Uns liegt das Protokoll vor, möchte ich dazu sagen. Ist ganz explizit auf und ab dekliniert worden, dass der Marco ein gefährlicher, ein sehr schwieriger Klient ist, dass er 24 Stunden Beaufsichtigung braucht, dass er ein spezielles Sicherheitssetting braucht und so weiter. Und der Präsident vom Verein hat gesagt, ja, das können wir, der Herr XY, also der Bauer, der hätte 30 Jahre Erfahrung mit solchen Sachen, der könnte das Setting aufrechterhalten.
Mhm, aber offenbar hat es
dann trotzdem nicht geklappt. Und das zum Zeitpunkt, wo sie die Bewilligung schon nicht mehr hatten. Mhm. Das muss man sich vergegenwärtigen.
Aber was mich jetzt einfach wundert bei dieser Sache, warum weiss dann, wissen die Behörden dann nicht, ja, dass der Verein die Bewilligung gar nicht mehr hat?
Also die Berner Jugendanwaltschaft sagt, sie hätten das abgeklärt und dort sei es noch auf der Liste drin gewesen, als mit Bewilligung. Das Problem ist natürlich, wenn ich eine Bewilligung entziehe als kantonale Behörde, kann ich das nicht schweizweit jedem, der vielleicht ein Zuweiser ist, erzählen. Also das ist auch nicht meine Aufgabe eigentlich, also mindestens so, wie es jetzt aussieht. Und das hat einfach die einen haben nicht gewusst, was die anderen machen. Es ist wirklich verrückt, weil auch die Solothurnerkreis, wo der Elias zugewiesen hat, hat nicht gewusst. Das war ja noch viel später gewesen. Ein halbes Jahr nach Entzug von der Bewilligung. Haben die nicht gewusst, dass das Heim die Bewilligung nicht mehr hat. Eben die Berner Jugendanwaltschaft hat es nicht gewusst. Es sind da mehrere Partei und vermutlich noch andere Käse, die nicht gewusst haben, dass man dort niemanden mehr unterbringen kann. Und das Frucht ist, die Baselbieter Behörden, die ja die Bewilligung entzogen haben, die haben das alles auch nicht gewusst, weil das Heim ja logischerweise die Neuzugänge nicht gemeldet hat. Oder? Also es ist wirklich viel, ich darf nicht sagen, kriminelle Energie dahinter, aber es war schon viel Energie dahinter gewesen.
Mhm. Und es ist auch wahrscheinlich um Geld gegangen, nehme ich jetzt mal.
Es ist durchaus um Geld gegangen. Das sage jetzt nicht ich, sondern das hat am Schluss haben das die Aargauer zuständige Behörde gesagt und das Verwaltungsgericht, wo am Schluss auch noch die Pflegefamilienbewilligung weggenommen hat. Die haben im Entscheid haben sie geschrieben, ich zitiere, dass der als man sei zum Schluss gekommen, dass der als unseriös einzustufende und wirtschaftliche Interessen verfolgende Verein Arrivo Bene auf dem Hof Wolfloch unter dem Deckmantel einer Pflegefamilie ohne entsprechende behördliche Bewilligung und eine verkappte sozialpädagogische Institution für hochauffällige Jugendliche betreibt.
Mhm.
Also es ist ganz klar, die haben gesagt, die haben das mit Rolle gemacht.
Herr Meierhofer, wenn ich Sie fragen darf, Ihr Sohn ist dort angegangen, der Elias. Sie haben wahrscheinlich mit vollem Vertrauen gedacht, da kommt alles gut, oder? Den Behörden darf man trauen und die empfehlen euch schon das Richtige.
Ja, von dem sind wir ausgegangen und es macht aus unserer Sicht ja auch heute noch Sinn, dass auch gerade auf Bauernhöfen so Timeout-Plätze angeboten werden, weil es ist eine gute Umgebung für so jemanden wie unseren Sohn, wo dort wieder ein Arbeitsprozess angeführt werden kann. Wir haben keine Ahnung gehabt, dass auch gefährliche Straftäter dort sind. Und es belastet uns sehr. Die Behörde hat gewusst, wer der Täter ist, was sie dort platziert haben. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass man so jemanden, auch wenn es noch ein Kleinheim gewesen wäre, auf einem Bauernhof platziert. Das ist für mich völlig nicht nachvollziehbar, so ein Entscheid.
Ich muss da ganz einen kleinen Einwand machen mit so Straftätern. Dürfen wir, glaube ich, nicht ernsthaft sagen, weil es hat ja keine Verurteilung gegeben im Fall von Marco. Da müssen wir jetzt einfach aus juristischen Gründen das noch anfügen.
Dass er sehr gefährlich ist, das haben die Behörden gewusst.
Ja, das haben sie gewusst, offensichtlich. Aber wenn natürlich das Heim sagt, kein Problem, wir können das. Und ich denke, eines der grössten Probleme in dem ganzen Heimwesen, jetzt, ob das Erwachsene sind oder Jugendliche, die psychiatrisch oder psychologisch schwierig sind, die möglicherweise Gewaltpotenzial haben, ist, dass die Heime alle privat sind. Also Langzeitheime sind alle, fast alle in privater Hand. Und das ist ja implizit, dass die Leute Geld verdienen wollen. Das ist auch nachvollziehbar, ist auch nicht schlimm grundsätzlich. Nur da ist es so gewesen, weil sie ja Jugendliche sind, die Gelder, und das sind zum Teil bis zu 23'000 Franken gewesen, das weiss ich aus den Akten, die sind nicht dazu da, dass man einen Bauernhof damit betreibt oder eine Familie, Pflegefamilie ein bisschen schöner in die Ferien. Sondern die sind ausschließlich dazu zu verwenden, also zweckgebunden, dass es dem Jugendlichen gut geht und dass der das Setting hat, das er braucht. Ich muss aber dazu sagen, es hat ja noch nicht mal einen Sozialpädagog auf dem Hof. Mhm. Über weiteste Strecke.
Katrin, wie kann es jetzt sein, dass so ein Betrieb einfach weitermachen kann? Es wirkt so ein bisschen, als hätte die Linke nicht gewusst, was die Rechte macht. Wir sind auch über Kantonsgrenzen unterwegs. Wo liegt denn die Schwierigkeit genau?
Ja, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Das ist der Föderalismus in der Schweiz. Die Linke weiss nicht, was die Rechte macht. Wir haben da 4 Kantone, die involviert sind. Ich kann mir das auch so aufschreiben, weil es ist wirklich, man sieht das dann nicht gerade von Anfang an, aber ja, es ist ein Bereich, wo muss zeitlich schnell handeln, wo muss kommunizieren mit verschiedenen Kantonen. Es gibt kein nationales Register für Heim, gibt es nur einen Fortsetzungstext, den ich dann auch noch gelesen habe von Andrea. Auch sehr spannende Gedanken, dass man nicht ganz genau weiss, was gibt es denn für Heim, wie sieht das aus, und das wird ganz sicher zu einer Transparenz führen, aber das ist zu dem Zeitpunkt nicht vorgelegen.
Das mit dem nationalen Register und dem zusätzlichen Artikel, den ich noch geschrieben habe, das muss ich zugeben, das ist natürlich auf die Idee hin vom Herrn Meierhofer gekommen und seiner Frau, weil sie das monieren.
Ja, für uns ist das also schlimm, dass man da nicht transparent ist unter den Kantonen und man das offenbar nicht weiss. Aber ich denke auch nicht seriös genug abgeklärt gehabt. Hat. Also man hat ja gewusst, er ist sehr gefährlich, der Täter. Und da ist vielleicht einfach einem Vertrauen, der sagt, mal wir schaffen das, ein bisschen wenig.
Es ist halt schon so, dass die zuweisenden Behörden wie KESB oder jetzt die Jugendanwaltschaft, dass die auch eine grosse Not haben. Es gibt viel zu wenig Platz und sie sind froh. Meistens müssen sie ausserkantonal suchen, weil jetzt so ein schwieriger Fall im eigenen Kanton schon alle Institutionen durchlaufen hat, häufig. Niemand will mehr. Und dann fängt man auch außerhalb zu suchen. Da kommt man noch weniger draus, da hat man noch weniger Kenntnis. Und wirklich die Krux ist erstens mal, wie gesagt, das finde ich sehr eine gute Idee, dass da ein nationales Register ran müsste. Und das andere ist, dass es einfach zu wenig Platz gibt. Und dann sind die Behörden auch so froh, wenn sie irgendjemanden haben, der das Kind nimmt. Oder der Erwachsene. Also es ist dort genau die gleiche Situation.
Trotzdem nochmal zurück zu dieser Frage, Katrin. Wie kann das denn sein, dass so ein Betrieb einfach weitermacht?
Aus rechtlicher Sicht muss man das ein bisschen anders formulieren, weil wir sind da, im Gegensatz vorher haben wir Strafrecht gehabt und jetzt sind wir im öffentlichen Recht rein. Und wir sind im kantonalen öffentlichen Recht rein, wo es um Bewilligungen von Betrieb geht. Jetzt ist das ein Heim, es gibt aber, man könnte auch die Analogie machen zu einer Gastgewerbe oder eine Baubewilligung. Das sind einfach Bewilligungen, wo Voraussetzungen im Gesetz stehen und dann sagt man, man kommt eine Bewilligung für das Heim über. Und wenn man Bewilligung entzieht, dann gibt es nachher Rechtsfolgen. Und dann sagt man, also es gibt eine Rechtsfolge davon, zum Beispiel den Entzug. Man darf nicht mehr den Gastgewerbebetrieb führen, man darf nicht mehr das Heim führen. Nachher, wenn man sich dann widersetzt, das ist dann die Frage, was für Vollstreckungsmittel hat man als Gemeinde oder als Kanton. Man geht nicht das die ganze Zeit kontrollieren, ist das Heim noch offen oder nicht, tut der Gastgewerbebetrieb einstellen oder nicht. Das kommt ganz darauf an, auf die internen Weisungen von diesen Behörden, wie fest die das kontrollieren und machen die das vielleicht sogar angekündigt oder nicht. Und je nachdem gibt es verschiedene Sanktionen. Also bei einer Gastgewerbe sagt man, man macht es zu, man geht es wirklich mit einer Ersatzvornahme zumachen. Es gibt Ordnungsbussen je nachdem oder sogar ein Strafverfahren. In dem Fall wäre vor allem Haftungsfragen ein Thema. Dort weiss ich jetzt aus dem Fall aus, ist mir zu wenig ersichtlich gewesen, ob es Haftungsklagen gibt. Weil man müsste dort wirklich sagen, spezielle, also irgendwelche KESB hat Fehler gemacht oder dort sind Fehler passiert, aber dann muss man wirklich eine Staatshaftungsklage machen. Das wäre so ein bisschen das Konstrukt vom Ganzen. Es ist sehr abstrakt, das weiss ich, und es ist auch sehr kantonal unterschiedlich.
Ja, man muss dazu auch sagen, wenn man sagt, ein Kleinheim, dann stellt man sich ein Haus vor, wo vorne eine Tür hat, wo man abschliessen kann. So ist es auf dem Wolfloch nicht. Sondern das ist ein Bauernhof und die Jugendlichen sind zum Teil noch nicht einmal dort untergebracht gewesen, sondern irgendwie im Dorf unten, bei irgendwie, also, es ist sehr diffus gewesen, wo er überall die Kids versteckt hat. Und man geht natürlich schon davon aus, also ich als Behörde würde jetzt auch davon ausgehen, wenn ich dann sage, ihr dürft nicht mehr, habt keine Bewilligung mehr, dass es aufhört. Dass man diese Dreistigkeit hat und das einfach weitermacht, finde ich schon beeindruckend.
Ist es dann jetzt geschlossen, das Heim?
Also das Heim ist ja schon lange eigentlich geschlossen. Also er darf es einfach nicht mehr machen, so muss man sagen. Das Problem ist, er hat jetzt anscheinend schon wieder so ein Klient auf dem Hof, allerdings kein Jugendlicher mehr. Und bei Erwachsenen ist das alles nochmal ein bisschen anders geregelt und die Anforderungen an einen Betrieb oder an so einen Pflegeplatz sind natürlich viel, viel höher, wenn es ein minderjähriges Wesen ist.
Herr Meierhofer, nach all dem, was wir jetzt gehört haben, wie fühlen Sie sich heutzutage, also die Tat ist passiert vor 3 Jahren, ziemlich genau.
Ja, also die Trauer ist natürlich immer da und auch, also wir sind auch immer noch geschockt über die Brutalität von der Tat, aber wir sind auch wütig, dass auch im Nachhinein niemand die Verantwortung übernimmt und niemand sagt, mal da haben wir falsch entschieden oder irgend so. So Aussagen kommen nicht und ja, die Haltung hat unserem Sohn das Leben gekostet und wenn die nicht ändert, denke ich, wird irgendwann wieder so eine Situation eintreffen, dass ein gefährlicher Jugendlicher irgendwie eine Straftat begeht, wo eben tödlich endet.
Also es ist, ich kann mir nur vorstellen, wie das ist, wenn man selber Kinder hat und dann so etwas müssen mitzuerleben und dann wie keine Antwort kriegt auf Fragen. Ist Ihnen das so gegangen?
Ja, also ja, wirklich klare Antworten haben wir nicht bekommen. Also es ist für mich vieles überhaupt nicht nachvollziehbar, wie das zu dem wir kommen können.
Noch als letzte Frage, Herr Meierhofer. Also man kann sich den riesigen Schmerz nur vorstellen. Für eine ganze Familie. Wie geht es Ihnen dann insgesamt? Ich glaube, Sie haben noch andere Kinder.
Ja, wir haben noch 2 Töchter. Und wir sind alle in psychologischer Begleitung und anderer Therapien. Also man kann das nicht einfach wegstecken und das Leben geht weiter. Aber wir sind alle nicht aus dem Arbeitsprozess rausgefallen. Wir haben noch einander. Also unsere Familie ist Gott sei Dank nicht auseinandergefallen. Für das bin ich sehr dankbar. Aber es geht uns nicht gut.
Herr Meierhofer, herzlichen Dank für die Offenheit und dass Sie uns erzählt haben, wie es Ihnen dabei geht. Der Fall, ein Podcast von Beobachterproduktion Erik Facco und Carlo Ladi. Der Titel des dazugehörigen Artikels, ein Mord mit Ankündigung im Heft, online zu finden unter Er sagte dem Heimleiter, dass er Elias abstechen will. Veröffentlichungsdatum 24.10.2025.